we care.
Go! Come on, don't get your chin down there.
Achso, oh, selbst da. Bitte, kannst du draußen warten? Ich bin hier beschäftigt. Ja, ich stehe.
Was ist das?
Ja, ich stehe.
Sorry, ich habe jetzt ein bisschen Brot. Das ist was zum Haus gerade.
Ich stehe gerade im Handtuch vor dem Spiegel, im Bad.
Gigantisch. Visualisierung wunderbar. Also ich würde sagen, nie würde das besser machen können. Also ich habe jetzt gut gebraucht, um verstehen, was du machen möchtest, aber so wollen wir natürlich alle unsere Gäste hier begrüßen heißen. Hier bei der 15. Ausgabe von Oscar, wir müssen reden, wo wir uns eben eine Szene uns angehört haben, die ein Reenactment von einer Szene aus Grand Hotel von Edmund Goulding, der 1932 für den besten Film Oscar nicht nur nominiert war, sondern auch den Oscar bekommen hat. Und wir...
Unverständlicherweise.
Wow. Und schon fliegen die Fetzen hier zwischen uns beiden. Denn dieser Oscar-Podcast, den wir hier machen, das Besondere daran oder mehr oder weniger Besondere ist, wir versuchen die Oscar-Geschichte uns langsam durch die ganze Oscar-Geschichte oder die ganze Filmgeschichte entlang der besten Film-Oscars zu nähern, uns langsam durch alle besten Filme, die für den besten Film-Oscar nominiert waren, uns anzuschauen, um immer wieder eigentlich zwei Filme, also das machen wir, um so ein bisschen diesen langen Marsch, die Filmgeschichte, ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, was eigentlich die Oscars ausmachen, so aus diskursivem Raum. Und was wir dann machen, um es ein bisschen spielerischer zu machen, ist, dass wir einfach die zwei Filme immer gegenüberstellen, die hoffentlich ein bisschen im Dialog treten können miteinander. Heute eben auf der einen Seite des Ringes sozusagen Grand Hotel. Ja. Mit eben 1932er Gewinner von Edmund Goulding, der tatsächlich nichts anderes gewonnen hat und nichts anderes nominiert war als für den besten Film. Das ist einmalig in der ganzen Filmgeschichte der Oscars. Und auf der anderen Seite The Champ. Und leider wurde The Champ damals ja ausgenockt. The Champ von King Vidor gefilmt und von Frances Marion geschrieben, also eine der großen Autorinnen dieser Zeitperiode. Und um ein bisschen diesen Kampf ein bisschen interessanter zu gestalten, werden wir beide jeweils einen der beiden Filme vertreten. Das bedeutet, ich, Sebastian Fitz-Klausener, hallo, guten Tag erstmal, werde Grand Hotel, den Oscar-Gewinner, vertreten und Patrick Marki zu meiner Rechten, der schon den Champ die Schulter massiert und ihm das weiße Handtuch reicht, um das Handtuch zu schmeißen, wird der Champ eben hier vertreten. Und bevor wir dann die Hüllen fallen lassen, wie der Patrick es schon längst getan hat, und unsere eigentliche Meinung zu sagen, nach ungefähr 20 Minuten, würde ich sagen. Haha.
Ich hab nie. Das klingt nach einem wunderbaren Plan, selbst da. Ich freue mich schon drauf. Ich muss von Anfang an aber sagen, ja, klar, stimmt. Grand Hotel hat gewonnen, aber ich glaube, dass er gleich im Anschluss danach einen tragischen Tod gestorben ist, weil der eigentliche Gewinner ist The Champ, eindeutig der bessere Film von den beiden. Ja, gut, soll ich jetzt schon mehr sagen? Du hast ja nicht schon alles eingeführt und du hast hier.
Ich habe alles eingeführt und nur damit du jetzt gleich freie Bahn hast, dich in deinen besten Jogginganzug schmeißt und einfach hier mit dem Klang Eye of the Tiger im Ohr uns präsentieren kannst, was sich in diesem Film ausmacht, The Champ. Vielleicht auch ein bisschen zu sagen, was die Handlung ist und wer es gemacht hat oder sonstiges. Aber das habe ich auch schon gesagt.
Das hast du auch schon gesagt. Kein geringerer als der uns bereits durch und durch bekannte King Vidor. Und es geht, ich mache das jetzt mal relativ schnell, um einen alternden ehemaligen Box-Champion, der inzwischen ja nicht mehr ganz auf der Höhe ist, schon geschieden ist, aber das Sorgerecht für seinen Sohn bekommen hat, mit dem er auch gemeinsam lebt und sich aber mehr schlecht als recht über Wasser hält und ja, einen nicht allzu geringen Anteil seines Tages mit Trinken und bei Glücksspielen sein Geld verlieren verbringt. Ich weiß gar nicht, wie alt ist denn sein Sohn?
10 vielleicht? Also ich würde sagen um die 10 hätte ich gesagt, 8 bis 12 vielleicht. Also Preteen auf jeden Fall.
Ja, genau. Also ein 10-jähriger, 8-, 9-jähriger Sohn. Dinky ist ihm natürlich sehr angetan. Er liebt seinen Vater, den er leidenschaftlich The Champ nur nennt. Leidet aber natürlich auch unter den Eskapaden seines Vaters. So zum Beispiel, wenn The Champ eines Abends wieder die Nacht durchzecht und das Rennpferd, das sein Sohn Dinky erst vor kurzem bekommen hat, ja, wieder verspielt wird. Also es ist eine, naja, Hassliebe ist es nicht, es ist schon mehr Liebe als Hass, aber läuft nicht alles bestens. Und die Frage, die sich dieser Film stellt, ist, wird es The Champ gelingen, wieder auf die Beine zu kommen, das Sorgerecht für Dinky zu behalten und ein sagenhaftes Comeback zu starten und in einem 20.000 Dollar starken Kampf den aktuellen Weltmeister den aktuellen Mexiko-Meister im Schwergewicht zu schlagen. Ja, gut, oh Gott, ich bin ganz perfide, konfus heute. Ja,
aus der Übung einfach.
Ja, aus der Übung, auf jeden Fall. Aber ich hoffe, ihr könnt euch dennoch vorstellen, worum es in diesem Film geht. Der Film selbst ist, zumindest die Story ist recht bekannt. Ich muss sagen, das vielleicht als kleine Anekdote, ich kannte den Film The Champ aus dem Jahr 1931 selbst noch nicht, also hatte den noch nicht gesehen, bevor es hier an unseren Podcast ging, aber ich kannte die Variante aus den 70ern mit John Voight, ich glaube 76, und da gibt es
79, oder? Ist 76
schon? Kann auch 79 sein, ich weiß nicht, nee, Mitte, Ende der 70er. Und Spoiler-Alarm! Also falls ihr den Film noch schauen wollt, dann schaltet jetzt den Podcast aus, schaut den Film, kommt dann wieder zurück. Aber The Champ stirbt zum Schluss, das ist sehr tragisch. Und die Szene, wo John Voight, also The Champ, stirbt, in dem Remake aus den 70ern, das ist eine ganz bekannte Szene auch, weil die in mehreren psychologischen Studien verwendet wird. Ein kurzer Clip, wo The Champ tot da liegt und Dinky ihm nachweint und meint, ah, Champ, no, you can't be dead. Also das ich klingt jetzt so, als ob ich ins Lächerliche ziehen würde, aber es ist ein höchst emotionaler Moment, der eben auch typischerweise in psychologischen Studien dazu genommen wird, um eine traurige Stimmung zu induzieren. Also wenn du möchtest, dass deinen Versuchspersonen richtig schlecht geht, dann nimmst du in aller Regel diesen Clip. Und daher kannte ich den auch und war da recht gespannt, also wusste natürlich schon, wie der ausgehen würde, der Film, war aber recht gespannt, die Ursprungsversion mir jetzt einmal zugute führen zu können. Ich wurde nicht enttäuscht, es ist wirklich ein grandioser Film. Gerade für 1931, in dem Jahr, in dem er gedreht wurde, also er spielt das komplette Register auf der ganzen Gefühlsorgel, die man so kennt als Mensch. Und die Beziehung zwischen Andy, dem Champ, und seinem Sohn Dinky ist wirklich herzerweichend, liebevoll und natürlich, wie ich schon gesagt habe, auch tragisch, weil sein Vater natürlich bei weitem keine fehlerlose Figur ist. Ja, gut, ich könnte ewig lang über diesen Film weiterreden, aber ich belasse es jetzt erstmal dabei und übergebe das Wort an dich. Du musst ja auch einen Film, ja, bringst hinter dich, vorstellen, The Grand Hotel, ja. Worum geht's denn da?
Nimm dich gleich Floskeln bei dir, unglaublich. aber ich finde es schön, dass du gleich sagst, wenn du deine Probandinnen hier irgendwie schlecht, dass sie sich schlecht fühlen sollen, nimmt man mit diesem Film heran. Das ist schon sehr bezeichnend für The Champ wahrscheinlich, also damit man sich schlecht fühlen soll. aber mich würde es interessieren, macht man das wie ich heute noch immer, The Champ? Weil ich wusste, dass du es verwendet hast für eine Studie, oder zumindest hat das mal so durchgeklungen, vielleicht irgendwie jetzt eh. Aber The Champ ist ja schon jetzt mittlerweile 40 Jahre alt, und für mich ist es fast schon ein Bruch mit dem Sehverhalten der jeweiligen Generation eigentlich. Und darum frage ich dich aber, ob die Studien eher so klassischere Studien der, machen wir es halt ein bisschen weiter offen, der 90er Jahre zumindest auch sind, aber ob da in den 2010er Jahren das auch noch so gemacht worden ist, weiß
nicht. Naja, es ist genauso, wie du sagst. Also das Verfahren, also dieses und andere Videos zu verwenden, das wurde entwickelt in den 80ern, 90ern. Und wie es bei psychologischen Testverfahren halt so ist, oder bei psychometrischen Verfahren, die müssen ja erst aufwendig validiert werden. Ja, also es muss erstmal geschaut werden, okay, messen die denn wirklich das, was die messen sollen? Funktioniert das? Und da muss man eben eine relativ große Stichprobe heranziehen und das dann nach wissenschaftlichen Standards und Maßstäben erstmal überprüfen, dass das funktioniert. Und diese Videos, die haben eben diese Überprüfung standgehalten und wurden dementsprechend auch relativ lange benutzt. Als ich die verwendet habe, das war im Jahr Dürfte so 2009, 2010 gewesen sein, 2011 vielleicht. Da war das auch schon grenzwertig. Also wir haben uns das damals schon gefragt, ja, Moment, ist das denn noch angemessen? Ist das nicht eher so ein bisschen Vintage? Kann man dadurch noch angemessen Emotionen evozieren? Es hat geklappt. Also zumindest, wenn man den Berichten der StudienteilnehmerInnen Glauben schenken darf, dann waren die ja nach signifikant trauriger als vorher. Aber es war damals schon grenzwertiger und ich habe jetzt schon länger keine Studien mehr durchgeführt selbst, wo es darum ging, Emotionen bewusst herbeizurufen. Das heißt, ich könnte es dir nicht mehr sagen, ob das jetzt noch aktiv verwendet wird. Aber es existiert noch und es wird sicherlich noch verwendet. Wahrscheinlich nicht mehr in dem Ausmaß wie früher und wahrscheinlich gibt es auch neuere Verfahren und Videoclips. Aber wie gesagt, bis so etwas validiert ist und dann mehreren hundert bis tausend Personen vorgegeben, das dann auch noch veröffentlicht ist und von der wissenschaftlichen Community angenommen wird, vergehen halt mal gut, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre. Deswegen dauert das immer ein bisschen.
Nee, aber das ist klar, so ein halbes Jahrzehnt ist schon verständlich irgendwie, aber ich denke halt so, dass ein Film, der halt schon nicht ganz andere Sehgewohnheiten mit sich bringt, und mal hat es mich irgendwie gewundert, dass das eben noch so lange so zum Standard gehört. Aber spannend, also ich finde es schön, dass du so ein bisschen noch Einblick gibst in diese Erfahrungen mit psychologischen, klinischen Studien sozusagen. Und das ist durchaus interessant, das ist natürlich ein Mehrwert und ich schätze, es werden vielleicht für dich öfters dann auch so Vergleiche noch aufpoppen werden, vielleicht auch nicht, aber wir werden uns bald wieder zurück in die 30er Jahre schmeißen, oder? Oder hast du noch irgendwas zu... Ich wollte das jetzt nicht unterbrechen, aber ich fand es interessant.
Hast mich nie unterbrochen, nee. Also ich glaube, noch krasser wäre es natürlich gewesen, wenn man den Clip aus den 30ern nehmen würde. Ich glaube, das wird gar nicht mehr funktionieren.
Ja, ich weiß, es gibt öfter so Diskussionen über, wie es ja nicht eben gerade Wallace Beery und Jackie Cooper, eben die Hauptdarsteller, geben, jeweils, nur zu den beiden, Jackie Cooper war damals 10 Jahre, also wir sind ungefähr richtig mit dem Alter, glaube ich, wie der Film rausgekommen ist. Nein, 9 Jahre war er rausgekommen.
Jackie Cooper, du meinst Skippy, oder?
Genau. Wie rausgekommen ist, entsprechend wieder schon so 9, 8 Jahre alt sein sollen, dieser Sohn von dem Andy, der Dink. Genau hinweisen, wie da es einen Bruch gibt. Da, also wenn ich so heutige Rezensionen, gegenwärtige Rezensionen zum Text lese, dann gibt es oftmals die Diskussion, wie sehr eben gerade hier so ein bisschen eine Süßheit von Cooper, eine Naivität reinkommt, die das heutige Publikum nicht mehr ansprechen könne. Sozusagen, das ist, sich könnte durchaus sein, dass es ein Bruch ist, genommen, was du gesagt hast, bezüglich, ob man das noch so, diese Emotionalität dann rausbekommen könnte, wenn hier diese Schauspielstile ja doch ganz anders sind als ein vermeintlich naturalistischerer aus den letzten Jahren.
Ja, der Schauspielstil, genau, der ist anders. Ich glaube, das liegt aber hauptsächlich daran, weil man damals einfach auch, ist vielleicht trivial, aber einfach andere Rollenbilder hatte, wie sich Kinder, Männer, was auch immer, verhalten sollten, beziehungsweise andere Verhaltensmuster propagieren wollte und dementsprechend diesen aktuell vielleicht ein bisschen veralteten Verhaltensmustern eher entsprechend das Verhalten von Jackie Cooper dann eben auch damals war. Also von daher, ja, heutzutage wäre das, glaube ich, schon ein bisschen veraltet. Nicht nur die Szene da, wo er trauert, sondern auch die Szene oder die anderen Szenen. Ich meine, es soll ja irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, süß wirken, aber ich fand das vor allem zu Beginn des Films fast schon grenzwertig ein bisschen nervig auch, wenn er so irgendwie, so wie er seiner Halbschwester gegenüber auftritt und so und diese stereotypen männlichen Verhaltensweisen dann an den Tag legt. Wie gesagt, ich glaube, das soll im Film jetzt auch nicht ganz unreflektiert geschehen, aber ich fand es teilweise schon, nervig. Aber gut, ich greife vor, können wir uns ja gleich
noch. Ich hatte gerade in eine Falle reingeritten, damit du eine Chance hast.
Nee, das funktioniert natürlich, weil es einfach das gesamte Paket ist und der Film das nicht unreflektiert präsentiert und auch das negative Emotionen induzieren. Dem Film geht es natürlich nicht darum, einfach nur ein Happy-Go-Lucky-Feel-Good-Movie zu sein, sondern dir das gesamte Paket an der Emotionalität mitzugeben. Das ist das, was Kino ausmacht letzten Endes. Deswegen ist es auch so gut. Funktioniert es bei Grand Hotel auch? I don't know, ja. Da haben wir auch sehr stereotype Figuren.
Ja, wobei ich muss auch schon hervorheben, diese Momente, gerade mit der Halbschwester und dergleichen, die Halbschwester ist auch eine schlechte Schauspielerin, muss man auch sagen. Also eine, oder hat nichts gekriegt dafür. Also ich finde, der Film, sie hat keine Dialoge, Zeilen bekommen, keine Szenerie, kein Szenario bekommen, wo sie eine in sich geschlossene Figur sein kann. Sie ist einfach nur, während bei Cooper das durchaus klappen könnte, ist mit der Halbschwester wirklich ganz eklatant, wo man sieht gerade den Bruch mit anderen KinderschauspielerInnen. Jonas, ein schwarzer Junge, der auch vorkommt, ist es ein bisschen ähnlich, aber Jonas hat auch nicht viel. Jonas ist einfach nur für Cooper sozusagen eine Figur, mit der sie, wo er so ein bisschen Ping-Pong-Bälle, Dialoge, kann man sagen, aber so Emotionen hin und her schleudern kann und hat eigentlich auch keinen richtigen Charakter, aber ist bei weitem nicht so merkwürdig als wie bei der Figur der Halbschwester, die ja so richtig bei mehreren Szenen noch süßer sein soll als Cooper selber und dadurch noch mehr in diese Falle tappt, dass es unangenehm eklig süß ist. Also saccharine ist eigentlich. Also saccharine, mir fällt gerade kein gutes Wort für dieses englische Begriff eigentlich eher ein. Also das ist so ein bisschen süß mit einem bitteren Nachgeschmack eigentlich für uns, weil es eben gerade sehr ein großer Bruch ist mit unseren Sehgewohnheiten.
Ja.
Was natürlich kein großer Bruch mit unseren Sehgewohnheiten ist, ist ein Star-Vehikel, sondergleichen, also wie Grand Hotel es ist. Weil Grand Hotel ist ein
okay.
ist ein Film von der basierend auf dem Roman von Vicky Baum 1929, großer Riesenerfolg gewesen, wo schon 1930 ein Broadway-Musical von William Drake geschrieben von Evan Talberg, der MGM hat das irgendwie ins Rollen gebracht, hat die Rechte gekauft und hat daraus ein riesen erfolgreiches Broadway-Musical Broadway-Show gemacht, die aber auch wiederum Millionen eingenommen hat. Also das ist echt ein Wahnsinn, wie dieser Film, der konstant immer mehr auf sich nimmt, also so relativ teuer akquiriert und dann aber gleich sein ganzes Geld reinbekommen, wieder durch die Broadway-Show und dann mit einem Star-Aufgebot sondergleichens nochmal eben verfilmt. Also weil eigentlich, ich glaube, die ursprüngliche Geschichte war schon auch mit mehreren Geschichten, die miteinander gehen, aber da David Wardwell, ein bekannter Filmwissenschaftler, auch gemeint, dass hier tatsächlich nochmal stärker diese Star-Vehikel-Struktur hervorgehoben worden. Also Broadway nennt das auch Network, ich will nur nicht das Falsche sagen. Broadway versucht das auch zu etablieren, dass es so eine ganz spezifische Art der Erzählung ist eigentlich. Er nennt das Network Structure, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, eine Art von Erzählung, wo verschiedene Geschichten wie ein Netzwerk ineinander übergehen und sich immer wieder tangieren und das teilweise durch die Verbindung über die Beziehungen der Figuren passiert, also weil sie alle verwandt sind zum Beispiel, oder teilweise passiert aufgrund der Lokalisation, wo sie sich befinden. Das ist natürlich jeder Fall mit dem Grand Hotel, einem Berliner großes Edelhotel, wo verschiedene Figuren auftreten. Und was eben hier besonders ist, eigentlich ist dieses, in der Regel hat man eigentlich gesagt, hey, ein Star reicht, zwei Star Maximum, alles darüber hinaus ist absurd. Und plötzlich kommt einfach dieser Film daher, der einfach fünf große Stars einfach ranzieht. Also John Crawford, also eine Schauspielerin, die kleinste Figur hier, die eigentlich gerade der Star erst am Wachsen ist. Da hat man die Greta Garbo als die größere, also eine der größten Weltstars der Zeit, also als eine russische Ballerina, als Krusinskaya. John Barrymore als einen Baron, der down on his luck ist und eigentlich sich als Kleindieb versucht in diesem Hotel namens Baron Felix von Geigern. Wallace Berry
taucht erneut auf. Gleichzeitig ein Wahnsinns-Charmeur und auch ein Parkour-Profi.
Parkour-Profi und Creep ist auch
noch. Ja, und Creep auch noch.
Wallace Berry als, wieder mal Wallace Berry, diesmal war anders, nämlich mit deutschem Akzent. Haha. als einzige Figur im ganzen Film mit deutschem Akzent, weil Wallace Beery sich vertraglich versichert hat, dass er als einziger einen deutschen Akzent haben darf in diesem Film. Faszinierend. Der Film, der in Deutschland spielt, alles lauter deutsche Figuren, nur Wallace Beery sagt, ich will als einziger einen deutschen Akzent hier präsentieren können, um wahrscheinlich zu scheinen als Star. Wallace Beery, eine sehr witzige Figur anscheinend als Schauspieler. Immer als Generaldirektor Pricing, ein industrieller Führungsperson, die aber gleichzeitig versucht, seine eigene Firma zu retten und immer mehr in den Bankrott geht, bis er schlussendlich ein tragisches Schicksal ereignet sich, wo er mit involviert ist.
Ja, der Manchester-Deal. Der Manchester-Deal.
Ja, Manchester-Deal, ja. Und ja, auch ein Creep. So wie die Creeps. Und Lionel Barrymore gespielte, Bruder von John Barrymore, gespielte Otto Kringelein, der wahrscheinlich interessanteste Figur vom ganzen Film ist, zumindest für mich eigentlich, wo ein Mann, der in derselben Firma wie Preysing gearbeitet hat, von Preysing gearbeitet hat, als kleiner Buchhalter und gesagt hat, okay, ich sterbe, ich heule mein ganzes Erspartes auf den Kopf und lebe einmal in meinem Leben als richtiger Mensch. Und das ist sozusagen dieser Ort, wo konstant Menschen kommen, Menschen gehen und nichts passiert und draußen der Geschichte ändert sich gleichzeitig aber auch. Also das ist so der Film. Also der Film ist faszinierend, weil er einfach eine Art der Struktur vorgibt, die wir heute noch kennen. Das ist ein Ocean's 13, das ist ein Ocean's 11, das ist ein
John Wick.
Es ist kein John Wick, was? Blödsinn. Es ist ein Robert Altman-Film. Es ist jede Art von Film, wo einfach gleichzeitig episodisch ganz viele verschiedene Geschichten ineinander übergehen, also nebeneinander stehen und dann aber die Linien der Geschichte sich immer wieder kreuzen und verschlängeln auf verschiedensten Art und Weisen. Und gleichzeitig ist halt dieses Prototypus der Star-Vehikel, den wir natürlich hunderte, tausende Male gesehen haben, von Flaming Inferno und anderen Poseidon Adventure. Also es ist absurd, wie sehr dieser Film eigentlich dieses weitere Geschehen der gesamten Filmgeschichte prägen sollte, weil er einfach so erfolgreich war. Er war auch der erfolgreichste Film dieser Zeit, einfach dieses Jahres. Und auch dementsprechend kein Wunder, dass der Film einfach den besten Film gekriegt hat. Und man könnte auch sagen, das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum zum Beispiel keine der Schauspielerinnen eigentlich nominiert waren, weil eigentlich alle gleichzeitig nur Nebenfiguren waren. Es gibt keinen Hauptdarsteller wirklich. Es sind alles gleichwertige HauptdarstellerInnen. Dementsprechend wahrscheinlich konnte man diese Egos, die Edmund Gulding auch hier gehandelt hat, die Egos der Stars, mit denen er jongliert hat, wahrscheinlich hätte man das gar nicht ertragen können, dass einer von diesen fünf SchauspielerInnen gesagt haben, okay, wir nominieren dich jetzt als besten Hauptdarsteller.
Ja, also okay, das stimmt zwar schon, aber ich denke...
Dein Schauspieler hat gewonnen, weil er einen Tie hat, also Technicality hat er gewonnen, der Wallace Berry.
Ja, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Nee, er hat gewonnen, weil er einfach in einem wunderbaren Film eine wunderbare Performance abgeliefert
hat. Er hat eine Stimme weniger gehabt als Frederick Murch.
Aber also ich wollte eigentlich sagen, dass du meinst, es gibt keine Hauptdarsteller. Ja. Eigentlich ist das schon relativ eindeutig John Barrymore, würde ich sagen. Er ist der Hauptdarsteller, er ist auch die Person, die am besten wegkommt und auch, Spoiler, falls ihr den Film noch schauen wollt, unvoreingenommen, macht jetzt aus und kommt später wieder zurück, den tragischen Tod dann stirbt. Und klar, er ist ein Dieb, aber eigentlich wird er von jedem geliebt, halt außer von Preysing, aber der ist auch ein gieriges Arschloch, wenn man das so sagen darf. Also John Barrymore hat, glaube ich, die meiste Screentime und er kommt auch mit Abstand am besten weg. Klar, Lionel Barrymore, also Otto Kringelein, ist vielleicht die interessantere Figur, weil er am Anfang, eigentlich macht er keinen Persönlichkeitswandel durch, aber du kriegst ihn ein bisschen von einer anderen Perspektive zu sehen, beziehungsweise lernst ihn wertzuschätzen, so im Laufe des Films. Aber man könnte jetzt argumentieren, dass das für John Barrymore genauso der Fall ist. Also am Anfang kommt er ein bisschen so egozentrisch rüber und du denkst auch, okay, der wird jetzt nicht so sympathisch dargestellt werden, weil er quasi so extra Wünsche hat und seinen Hund küsst und dann dem Bediensteten sagt, oh, wait a minute, it's good. Aber dann doch sehr sympathisch wird. Moment, aber warum rede ich jetzt drüber? Also, okay, John Barrymore, Hauptrolle. Also ganz so ist es, glaube ich, nicht, dass alle gleich behandelt werden.
Ich würde gar nicht sagen, dass er eine Hauptrolle hat. Also Hauptrolle, Hauptfigur ist wirklich, weil ich würde sagen, er ist mehr oder weniger das Bindeglied von verschiedenen Geschichten. Er führt die auch wortwörtlich durch den Film auf vielen Ebenen. Wir beim Reingehen, ich finde die Kamera ist auch irrsinnig interessant, wie sie einfach bei dieser ersten Szene also man muss auch sagen, eigentlich die erste Szene ist tatsächlich einfach ein Nebeneinander der verschiedenen Geschichten, die gleich wie Breadcrumbs eingeführt werden, weil alle Hauptfiguren ihrer jeweiligen Geschichte, bis auf Flimmchen, die natürlich nicht, und Greta Garbo nur durch ihre Dienerin eigentlich in der Telefonzellen sitzen, stehen nebeneinander und währenddessen darüber reden, was ihnen gerade wichtig ist. Das heißt, es wird überall gerade die Exposition eingeführt, gestickt, mehr oder weniger, ich weiß nicht. Also ich fand es interessant, dass es so eingeführt wird. Also es wird vor allem manche Sachen kriegen ihre Tragweite erst nach und nach, kommt zur Geltung. Also auch zum Beispiel die Suizidalität von Greta Garbos Figur, von der russischen Ballerina, wird hier schon so geteased und es hat eine faszinierende, schlägt Wellen eigentlich durch den ganzen Film dann immer wieder und auch darüber hinaus übers Filmende, weil man sich dann vorstellen kann, was danach passieren wird eigentlich. Das heißt, diese Brotkrümelchen ganz am Anfang ganz wichtig. Aber ich weiß, sorry, ich bin jetzt auch wieder, genauso wie du, einmal im Kreis gelaufen. Ich wollte eigentlich sagen, gleich am Anfang gibt es einen wunderbaren Moment, wo die Kamera über den Desk, den Rezeptionisten-Tisch, den runden, fährt und wir diese wunderschöne Art Deko-Hotel-Set sehen können, was eben von Cedric Gilbert, glaube ich, heißt der, oder Cedric Gibbons gemacht worden ist. Großartiges Set, wunderschön, wirklich packend eigentlich. Und wir haben hier so schon durch die Rezeptionistin fast schon diesen Moment, das ist, wo die Kamera sich immer wieder dreht und langsam hin und her schwenkt, um einzelne Personen, einzelne Schicksale so langsam aufzufangen. Aber wir haben auch irgendwie den Baron, der uns da ein bisschen da noch durchführt, auch mit seiner Bewegung durch den Raum. Und ich finde, das ist konstant, dass der Fall einfach. Also wir haben diesen Anfangsmoment, der sich dann immer wieder reiteriert fast schon, dass der Baron und sein Schicksal die anderen miteinander verbindet. Er ist auch die Person, die die Gabos-Geschichte mit der Geschichte von Breising und Flämchen, die Figur, die von John Crawford gespielt hat, eine Stenografin, verbindet und auch natürlich mit dem von Otto Kringelein. Aber gleichzeitig haben wir auch die Geschichte von Otto Kringelein und Breising, den von Wellesbury gespielten Industrienmagnaten. Und wir haben die Geschichte von schlussendlich von Flämchen und Kringelein genauso wie Flämchen und Breising. Das heißt, wir haben ein sehr komplexes Netz von Geschichten, die sich immer wieder durchkreuzen auf verschiedenen Ebenen. Und das Einzige, was eben hier passiert, ist, dass eigentlich Greta Garbos Figur, die ja allein gelassen werden möchte, hier rausfällt und nur durch die Intervention von Baron kommt das zusammen wieder, dass diese Handlungsstrang reinkommt. Das ist auch das, was auch etwa Edmund Goulding, glaube ich, gesagt hat, dass es eigentlich so eine Geschichte ist von zwei Frauen eigentlich, mit zwei großen Schicksalen und eigentlich das ist sozusagen das Zentrale, was für ihn wichtig gewesen ist in seiner eigenen Ausfassung des Filmes, was ich, dem will ich widersprechen eigentlich tatsächlich, dass es nicht so ist.
Dem willst du widersprechen?
Ich finde, es ist keine Geschichte von zwei großen Frauen.
Finde ich auch nicht.
Also ich finde, das ist eine eigenartige Sichtweise auf den Film und ein Missverständnis vom Film selber. Aber man muss auch sagen, wie im Wordress gesagt hat, dass vom Vicky Baums Roman die beiden Hauptdarstellerinnen von Crawford und Garbo gespielten Figuren immer mehr gepusht worden sind, im Sinne immer größer gemacht worden sind. Und anscheinend, und das ist natürlich das Lied von dem Hollywood-Klatschpresse, natürlich auch die angeblich sich Garbo und Crawford die Haare gekommen sind, bla bla bla. Und Crawford und Garbo verlangt, noch mehr Szenen zu haben und mehr Screentime zu haben als Gau verlangt mehr Screentime als Crawford. Ach, das sind so lästige Geschichten, die bis heute rezitiert werden. Aber Fakt ist, dass eben das eigentlich sehr kleine Figuren sind und dass eigentlich die männlichen Figuren, also nein, das stimmt gar nicht. Ich finde, alle fünf haben eigentlich interessante Schicksale auf ihre Art und Weise.
Ja, ich meine, die Greta Garbo bzw. die Grusinskaya ist eine große Frau oder soll eine große Frau darstellen. Ja. Ich meine, die ist eine bekannte Künstlerin.
Mindestens 70, würde ich sagen.
Mindestens 70?
1,70.
Achso, mindestens ein.
Da bin ich da.
Also, die ist eine große Künstlerin, die hat sehr viel Talent und eigentlich sollte sie auch emotional von dem, was gerade in ihr passiert, interessant sein, ja, die hat eigentlich, ist recht deutlich, die hat eine Depression, warum auch immer, aber die ist in ihrem Zimmer eingesperrt, später kommt heraus, hat sie suizidale Gedanken, das heißt eigentlich super spannend und komplex, nur so wie das dargestellt ist, wirkt es erstens überhaupt nicht glaubwürdig und komplett schnarchend langweilig, also ja, sorry, es ist wirklich so. Also ich krieg nie mit, warum genau ist die depressiv. Also ja, okay, irgendwie es waren nicht genügend Leute da und es ist doch alles nichtig. Das heißt, da ist wieder diese Eitelkeit ihrerseits, die irgendwie auf irgendeiner Ebene versucht, das Ganze wieder ins Lächerliche zu ziehen. Also irgendwie, wir kriegen da keinen richtigen Einblick, wie es da wirklich geht, was wirklich der Grund für ihre Depressionen und letzten Endes ihre Selbstmordgedanken sind. Wenn wir das, was sie sagt, ernst nehmen, ja, dann müssten wir sagen, okay, es ist irgendwie eine unsinnige Eitelkeit, die so eigentlich nicht haltbar ist oder die man eigentlich nicht wirklich ernst nehmen kann. Da müsste mehr dahinter stecken, aber das wird nicht erwähnt. Und zweitens auch ihre Rettung und die Liebe. Also, sorry, was? Hä?
Da musst du aber schon sagen, was passiert ist. Nicht, dass jetzt die Leute nicht wissen, was passiert.
Ja, genau. Also John Barrymore will ihre, Baron Felix von Geigern, so heißt er, glaube ich, ja, genau, will ihre Juwelen klauen aufgrund eines Missgeschicks. Ist er in ihrem Zimmer eingesperrt, also er kann nicht mehr über den Balkon zurück entweichen. Also so ist er ins Zimmer gekommen, durch eine akrobatische Leistung, sondergleichen. Er kann aber nicht zurück, weil der gute oder nicht so gute Generaldirektor Preissing auf seinem Balkon dann sitzt. Das heißt, Baron Felix von Geigern ist im Zimmer von Grusinskaya gefangen und es kommen ganz viele Leute in das Zimmer. Er versteckt sich im Schrank. Ja, Grusinskaya schickt alle wieder raus, sie ist allein im Zimmer und dreht um sich selbst und sagt, oh Gott, ich will mich umbringen. Und dann kommt Felix von Geigern, anstatt irgendwie die Juwelen zu klauen, kommt er raus und meint, ja, hey du, ich wollte deine Juwelen klauen, aber ich habe sie gesehen, ich liebe dich, es ist wahre Liebe, komm, lass uns durchbrennen. Sie ist relativ bald überzeugt, sie sind sich ja sofort komplett verfallen und lieben sich, es ist wahre Liebe, sowas haben sie noch nie vorher gekannt. In 10 Sekunden durch das passive Beobachten eines suizidalen Monologes entstanden. Okay, gut. Ja, noch Fragen?
Okay, also zum einen würde ich mal sagen, ich würde sagen, es ist ein Genre. Also du fuchst ja auf Greta Garbo stark, weil natürlich das irgendwie artifiziell wirkt, mit dem artifiziellsten wirkt. Ich glaube, da kann ich doch so zustimmen. Aber ich würde sagen, dass dieses Network-Film, wie es im Waterworld beschrieben hat, in dem Kontext sogar auch eine Verschiebung ist, eine Verschränkung ist von verschiedenen Genre-Konventionen oder Genres an sich. Wir haben halt einfach Momente, die einfach Komödie sind. Wir haben Momente, die, wir haben fast schon, es ist fast schon postmodern in seinem Zugang, weil die verschiedensten Geschichten haben fast schon jeweils von sich eine andere Art von Gewichtung, auf welches Genre sie fokussieren. Wir haben einfach Momente, die explizit komödiantisch sind oder eine stark komödiantische Komponente haben, wie zum Beispiel die Geschichte zwischen dem Baron und seinem vermeintlich besten Buddy, den Kringelein. Wir können aber Kringelein alleine auch als drei Komödie nehmen und als irrsinnig dramatische Figur. Und da muss man sagen, Kringelein hat so einen schönen Moment, wo er dann den Preissing kritisiert dafür, dass er hier sein darf. Er darf hier sein. Und Preissing soll ihm nicht das verwehren, was diese letzten Stunden, die letzten Tage seines Lebens.
Ja.
Und dieser Moment, wo er zerfällt wirklich wortwörtlich, ist faszinierend zu sehen, wie er dann selbst auch zusammenbricht eigentlich in dieser Bar. Also das heißt, Kringelein, genauso auch wie Flämchen, das ist eine Tragikomödie, die aber wirklich eine Tragik drin hat, die tatsächlich tiefe Gräbenschläge oder tiefe Wurzeln hat. Ich weiß nicht, wie sagen, es sind so tiefe, schmerzhafte Szenen, die an sich viel Innenleben preisgeben in einer subtilen Performance eigentlich. Also es gibt einen Schluss, wo eben jetzt schon der Baron tot ist und Kringelein und Flämchen darüber reden, was sie tun werden. Und ich weiß nicht, beide beginnen auf einmal zu weinen. Man könnte sagen, ja, es ist wegen Baron, weil er verstorben ist. Aber ich will das gar nicht deswegen sagen. Es ist auch dieses Schicksal, was ihnen beiden bevorsteht, diese vermeintliche, kurzweilige, glückliche Situation, die aber für beide eigentlich nur eine Hilfskonstrukt ist. Von Lehmfing hat gerade vermeintliche Liebe des Lebens verloren, kann man wieder kritisieren, ich weiß schon, aber für Lehmchen ist das Figur tragisch, weil sie einfach nichts anderes hat.
Ja.
Sie kann sich nur ihren Körper verkaufen, sie weiß, dass sie hier in diesem Hotel nichts anderes zu suchen hat, als irgendwie durch ihren Körper weiterzukommen. Und das ist das, was den ganzen Film über passiert. Wenn Kringelein weiß, das ist einfach ein kurzer Moment seines Lebens, wo er kurzzeitig mit seinen 10.000 Mark, die er erspart hat, 3.000 nochmal gewonnen, sein Leben genießen kann, aber eigentlich hin zum Untergang führt. Wir haben gleichzeitig das Drama um den industriellen Magnaten, der versucht, nun alles zu tun, um seine Firma zu retten, aber gleichzeitig auch sich gehen lässt auf einmal. Dass er sagt, okay, es ist alles, ich, zum ersten Mal lüge ich. Was machst du mir? Wenn ich jetzt einmal lüge, dass dieser Business-Deal in Manchester nicht aufgeht, was machst du mit mir? Okay, dann scheiße ich auf alles und beginne auch eine Affäre. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich will das einfach machen. Ich weiß, es geht eh alles gerade den Bach runter, aber das will ich jetzt machen.
Warte, Pricing sagt das?
Pricing sagt es nicht, aber er hat noch nie gelogen wegen einem Business-Deal. Das war ein Bruch in seine Moralvorstellungen und er hat noch nie.
Das sagt Frau, er.
Ja, ich glaube.
Und er sagt auch nicht, dass er nie mit einer Frau geht. Er sagt ja einfach, dass er seit 20 Jahren mit seiner Frau zusammen ist. Mehr sagt er nicht. Alles andere interpretieren wir da rein. Aber
ja, Pricing ist eindeutig eine. Pricing ist so ein typischer preußischer Schneid, der vermeintlich die Ehre über alles andere sieht. Und auf einmal geht es bergab.
Genau, und der dann auch jemanden umbringt im Effekt. Das heißt also, ja, Pricing ist vielleicht doch nicht ganz so der fabelhafte,
lupenreine Typ. Nee, das habe ich nicht gesagt. Pricing ist eine katastrophale Figur. Also im Sinne von, das ist ein Kapitalist von der Klasse, der alles zerstört.
Genau.
Aber ich will nur sagen, der auch das Menschenleben anderer Menschen überhaupt nicht wertschätzt. Was man so bei Kringelein auch bei Truff und Baron sieht. Ich sage nur, dass er einen Ehrenkodex hat, der mit ihm gebrochen ist, und dann versucht er sich das neu zu überlegen, was heißt es für mich, dass der Ehrenkodex gebrochen ist. Aber ich will nur sagen, und im Gabo ist so daneben in einem artifiziellen, melodramatischen Kontext, der eben auch ganz anders gefilmt ist, wo eigentlich die meisten Figuren nicht mal irgendwie Kontakt mit ihr haben. Sie ist enthoben von dieser Welt eigentlich und gleichzeitig ist sie auch enthoben von der Realität, was man auch am Schluss sieht, wenn sie sich denkt, ach ja, dort wird die Sonne scheinen, da scheint die Sonne, ach, es ist alles super. Und wir wissen eigentlich, wie die sozialen Gedanken weiter gesponnen sich spinnen werden, sobald sie weiß, dass Baron der Tod ist. Das heißt, wir haben hier von den Genres-Konventionen ganz unterschiedliches Nebeneinander, was ineinander greift, und teilweise klappt es halt und teilweise wirkt das halt sperriger, aber es ist interessant, dass es passiert. Wie gesagt, okay. Das war schon postmodern. Und jetzt kommt aber das Zweite. Du fokussierst so stark auf Gabo als interessante Figur. Ich finde eben, dass die anderen Figuren das total wettmachen, vor allem Flämchen, Baron und Kringelein. Die sind allesamt irrsinnig interessante Figuren, die ein sehr tiefes Innenleben haben. Und jetzt können wir bei dir nämlich genau dasselbe Spiel machen und sagen, sag mir, was die Linda, heißt sie Linda? Ich weiß nicht mal, ob sie wie ich so heißt, die Mutter von Dink eigentlich für einen Charakter hat. Außer, ja, ich habe meinen Sohn verlassen.
Wow, okay.
Jetzt will ich meinen Sohn wieder haben.
Okay, warte mal. Ja, komme ich gleich drauf zurück. Erinnere mich nochmal dran. So, bei Grand Hotel ist es so, klar, der hat viele philosophische, gesellschaftskritische, sehr interessante Ansätze, ja, weil letzten Endes haben wir Kapitalismus und Systemkritik drin. Nichts anderes ist das, was eigentlich von Otto Kringelein sehr schön verkörpert wird. Ja, der wurde ja vom System eigentlich ausgenutzt, hat sich immer gefügt, und dann jetzt hat er einen kathartischen Moment, ein kathartisches Erlebnis und sagt, was eigentlich Goethe damals auch schon gesagt hat, von Goethe, glaube ich, oder Schiller, nee, Goethe stammt der Spruch, es muss nicht leben, wenn ich verzweifeln kann, und nichts anderes sagt er. Also er sagt, you cannot experience life if you don't experience death, oder sowas. Sowas in der Art, jetzt nicht wortwörtlich, aber fast. Das ist schon sehr spannend und interessant, ja. Das heißt, es geht hier darum, ja, wie gerecht ist das System, wie werden verschiedene Menschen aus verschiedenen Ständen, sagen wir es mal so, vom System benutzt, wenn nicht sogar missbraucht, ja, oder hinters Licht geführt. Weil letzten Endes kann man ja auch sagen, dass die Grusinskaja ja schon auch für das System verwendet und manipuliert wird. Ja, sie muss funktionieren, ihr wird bewusst die Wahrheit verschleiert oder nicht mitgeteilt, weil das, so hat man Angst, katastrophale Folgen für sie haben könnte. Also das heißt, ihr wird die Wahrheit schön geredet und gesagt, okay, nö, der Baron, der ist irgendwie schon im Zug, der ist auf dem Weg nach Wien oder was auch immer. Oh Gott, wir dürfen hier ja nicht mit der Realität konfrontieren. Ja. Kann man auch darüber diskutieren, inwiefern das in ihrem besten Interesse ist oder inwiefern sie einfach im Sinne des Geldes, um das System am Laufen zu halten, da irgendwie, ihr da Unrecht geschieht. So.
Man könnte sogar fragen, ob das nicht so eine Spiegelung von dem Star-System der Zeit ist, tatsächlich, nur so nebenbei.
Könnte man. Aber das Ganze würde halt dann besser funktionieren, wenn die Charaktere mehr Tiefgang hätten und irgendwie auch emotional ein bisschen vielfältiger oder glaubwürdiger, sagen wir es mal, dargestellt werden würden. So viel dazu. Zum anderen Punkt, Linda in The Champ. Hallo, Entschuldigung, sie verkörpert das Hin- und Hergerissensein zwischen zwei Polen. Also einerseits Abenteuerlust und sich zum exotischen, wilden, auch männlichen, sage ich mal, hingezogen fühlen. Ich meine, ansonsten hätte sie ja damals Andy the Champ nicht geheiratet. Aber andererseits auch das Sicherheitsbedürfnis, das, wie soll ich es nennen, Elitärbewusstsein, irgendwie zum Luxus hingezogen sein, vielleicht auch ein bisschen Standesdünkel, Klassenzugehörigkeit. Das sind so die Pole, die in ihr vorhanden sind und die schon auch zum Vorschein kommen. Und andererseits ist sie aber auch eine liebende Mutter, die gemeinsam mit ihrem neuen Ehemann, der sich, muss man auch attestieren, lupenrein verhält. Ja, also der macht eigentlich nie moralisch irgendwas Fragwürdiges. Die sind beide höchst verständnisvoll und respektieren die Bedürfnisse und Grenzen ihres Kindes auch. Ja, also auch obwohl sie den Dinky eigentlich gern zu sich ziehen würden, zwingen sie ihn nie. Sie respektieren seinen Wunsch und respektieren auch Andys Wünsche. Also das sind hochdurchdachte Persönlichkeiten, die schon auch mit sich ringen. Und klar, das siehst du nur an der Oberfläche, aber du kannst da einiges erkennen.
Ich finde es so schön, ich habe da gerade gezeichnet, wie einfach an der Oberfläche sich einfach alles abzeichnet bei Flämchen und Kringelein in dieser letzten Szene, wo wirklich, da kommt viel hoch auf der Oberfläche, was ungesagt bleibt. Du kannst mir nicht verkaufen, dass Linda und vor allem ihr lupenreiner Ehemann irgendeine Persönlichkeit haben, jenseits einer narrativen Struktur. Weil das sind sie. Sie sind Narrative, Strukturen, einen narrativen Impuls, um die Geschichte weiterzuentwickeln. Die Geschichte ist einfach eine Geschichte von einem Vater-Sohn-Geschichte. Das ist die Geschichte zwischen diesen beiden Figuren. Alle anderen Figuren haben keinen Charakter. Sie sind narrative Funktionen, sie haben eine reine Funktionalität, wie sie einfach hier die einfach Geschichte anstoßen. Ich würde sagen, das ist einfach die Kritik, die ich versucht habe, von dir zu nehmen, weil ich denke, du kannst immer auf einzelne Figuren hinzeigen und sagen, das klappt ja nicht wirklich, das stimmt. Aber wenn du von vier von fünf hast, die tatsächlich wirklich funktionieren und noch immer man noch sagen kann, dass Gabus Figur oder die Art und Weise, wie die Genre-Hybridität hier reinkommt, durchaus interessant ist, dass ihre Art zu spielen mit dem Baron auf einmal ganz anders ist als alles andere und gleichzeitig auch irgendwie eine ein Ende auf, bereitet für sie und für alle anderen, das extrem zynisch ist eigentlich. Weil das Ende von Grand Hotel ist zynisch bis zum bitteren Ende, was faszinierend ist tatsächlich.
Ist es das wirklich oder ist es nicht einfach ein, na, ich weiß nicht, ein Abgesang, ein Lobgesang oder einfach eine Hymne an das Leben? Ja, okay, eigentlich ist nichts passiert, es geht weiter. Es fließt noch ganz viel Wasser die Isar hinunter.
Ich würde sagen, dass diese Kapitalismuskritik und die Systemkritik, die du schon da gesagt hast, ist eindeutig vorhanden und ich würde sagen, all diese Menschen sind gebrochen auf ihre Weise. Und das ist das Faszinierende. Das Grand Hotel ist ein Ort des Schimmerns, ein Ort des Glanzes, wo alles schön sein müsste. Und das, was wir haben, ist ein Ort, wo das eigentlich nur Oberfläche
ist. Ja, aber ist das nicht so? Ist das
wo am Schluss dann einfach der Leichnam dort rausgekehrt wird. Also nicht, der Leichnam wird nicht rausgekehrt, der Leichnam wird rausgetragen beim Bediensteneingang. Und gleichzeitig wird in der kleinen Szene darüber auch folgend, wird einfach die Putzfrauen gezeigt, wie sie den Boden aufkehren und der Dackel auch noch rausgeschubst wird vom Baron. Also all das, was irgendwie das den Glanz dieses Ortes zerstören konnte, wird vollkommen negiert und wird vollkommen wird einfach unter den Teppich gekehrt, wortwörtlich.
Ja,
also der Schmutz wird rausgekehrt. Und das haben wir auch in diesem Moment, wo der Senf, der Chef, Portier sagt, was? Oh, der Baron ist verstorben. Ach, das hätte ich, oh mein Gott, der war so ein netter Mensch. Also irgendwie total toll.
Ja, Leben geht
und
weiter.
Und dann reden sie darüber und dann sagt der andere Portier irgendwas so. Sagt, nein, psch, 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 der Rezeptionist. Psch, 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 und sagt, ja, das darf ich Ihnen tun, Madame. Und schon sind sie wieder in diesem Glanz.
Jo, Leben geht weiter. Das ist nicht Glanz, das ist einfach das ganz normale Leben. Leben geht weiter. Der Senf hat eine neue Person ins Leben gebracht. Es kommt ein neues, junges Pärchen dahin, das sich neuen abenteuerlichen Geschichten, vielleicht von Mord, Intrige und Verrat oder vielleicht von anderen Dingen, entgegengesetzt sieht. Das ist Leben. Klar, wir alle sind bis zu einem gewissen Grad irgendwo irgendwie gebrochen und rennen durch das Leben, aber irgendwie ist das Leben auch glanzvoll, schön und eine tolle Fassade, die man wertschätzen kann und oft auch tut, aber nicht immer. Also das ist einfach dieser Facettenreichtum. Und das ist jetzt eigentlich rede ich jetzt gerade für deinen Film und nicht gegen ihn.
Ja, aber ich finde, dass du den Zynismus, der dahinter steht, oder zumindest die Tragik, die das Ganze gibt. Also dieses der Film endet nicht mit einem Happy-Go-Lucky-Ende. Er wirkt so auf verschiedenen Ebenen. Die Kringelein und Flimpchen fahren zusammen zum Grand Hotel in Paris. Und Krusinskaja fährt mit dem Zug nach Wien. Alles ist schön draußen. Es kommt das neue Pärchen, es kommt das neue, wie gesagt, das neue Kind. Aber irgendwie, es ist ein Film, der eigentlich, irgendwie diese Figuren sind allesamt nicht wirklich glücklich. Oder sie wissen alle ihre Grenzen einfach oder wissen sie nicht teilweise. Also sie hadern alle mit dem System, in dem sie arbeiten, sie wirken und wissen, dass sie jederzeit zerstört werden können oder rausgetragen werden können. Und ich würde es auch sagen, um das noch so als letzten Punkt zu reinwerfen, das haben wir schon gemerkt in den Kritiken der Zeit. Die New York Times schreibt 1932, Zitat, "But it should be stated that in one scene he permits Goulding permits an extremely gruesome idea to creep in. This will probably be eliminated at some of the future exhibitions." Also in einer der frühesten Darstellungen wird hier so gesagt, da gibt es eine extremely gruesome idea. Niemand weiß, was hier eigentlich gemeint ist. Also, aber für mich ist es, für mich, es könnte so vieles sein und es wird alles passen. Also der Text hat eine, hinter seinem ganzen Glamour, sogar seinem Star-Glamour, dieses Star-Vehikel, ist da was so Gebrochenes, wo die Tränen einer Person so viel über die Tiefe der Person sagen können.
Ja.
Und das ist eine Tränen, die viel tiefer gehen vielleicht als die, wo einfach, ich kann es nicht sagen. Ich muss sagen, das will ich jetzt auch nicht sagen. Weil die Tränen natürlich in deinem Film sind genauso Tränen. Das sind halt andere Tränen. Nur das eine sind Tränen, die ganz melodramatisch aufkommen, die ganz sichtbar sind. Und das andere sind Tränen, die halt wirklich tief verwurzelt sind, weil einfach das gescheiterte Schicksal eigentlich das sichtbar werden in einem System des Glanzes.
Okay, schon. Ich glaube aber, dass diese, also die Sichtweise, dass da irgendwie ein Zynismus dahinter oder da drin steckt, das ist irgendwo auch deine Sichtweise. Kann man so sehen, muss man aber nicht. Eigentlich bleibt der Film da recht neutral. So wie das auch mit dem Leben ist, ja. Du kannst bewusst oder unbewusst, ja, tatsächlich, du kannst dich entscheiden, das Ganze zynisch zu sehen. Da hast du schon irgendwie recht. Aber du kannst auch entscheiden, einfach zu sagen, okay, gibt ein paar beschissene Sachen, aber so ist es. Ich mache weiter und eigentlich fokussiere ich das Positive und den Glanz. Beides ist wahr, ja. Ich würde nicht sagen, dass das eine irgendwie wahrer ist als das andere. Und ich sehe es nicht so, dass in dem Grand Hotel irgendwie, dass es irgendwie dysfunktional ist oder irgendwie unehrlich. Es ist einfach so, wie es ist. Der normale Betrieb muss einfach weitergehen und es ist ein Mord passiert und ja, es ist fürchterlich, aber gehört halt dazu. Es geht weiter, egal was passiert, es wird weitergelebt und die Maschinerie läuft, weil es einfach keine Alternative dazu gibt und das ist auch okay so. So würde ich das eher interpretieren und das ist eigentlich eher etwas, das für den Film spricht sogar. Deswegen sollte ich das nicht jetzt schon erwähnen.
Naja, wir reden wahrscheinlich so mittlerweile 40 Minuten mindestens,
würde ich sagen. Hast du nicht was von 20 Minuten gesagt?
Genau, haben noch nicht mal deinen erwähnt, so richtig, also einmal über die Linda. Aber ich würde mal vorschlagen, weil es so schwer fällt, deinen Film wirklich anzugreifen, so in der Tiefe, außer Linda. wollen wir vielleicht einfach die Hüllen fallen lassen und an der Stelle einfach zwar ich exklusiv auf The Champ eingehen, aber grundsätzlich einfach die Meinung zu dem Film uns austauschen.
Okay, ja, mach mal. Gut. Okay, dann mache ich mal den Anfang.
Bitte.
Vielleicht überrascht dich ein bisschen, aber ich finde tatsächlich gar nicht so die leichte Entscheidung, aber ich finde im direkten Vergleich gefällt mir tatsächlich auch Grand Hotel besser. und ich finde es auch gerechtfertigt, von diesen beiden, dass er einen Oscar gewonnen hat, werden wir gleich reflektieren. Ich glaube, insgesamt gefällt mir sogar immer noch Shanghai Express ein bisschen besser, einfach weil der sehr gut exekutiert ist, sag ich mal. Aber aus den Gründen, weil Grand Hotel, also naja, okay, ist schon ein bisschen klamaukig. Also ich finde, es ist wirklich irgendwie grenzwertig oder oberflächlich und eigentlich hätte man besser machen können, das mit der Depression von der Krusinskaja und dass die sich sofort verlieben. Und ich habe mich ständig gefragt, Moment, ist es jetzt nur eine Masche von dem Baron oder nicht? Weil es ist ja, vielleicht ist es auch beabsichtigt, weil dieses Liebesgeständnis, diese Szene, die spiegelt ja schon mehr als nur ein bisschen die vorherige Szene zwischen dem Baron und dem Flämmchen. Aber offenbar ist das dann doch da authentisch und er hat sich wirklich in sie verliebt und das, finde ich, ist dann nicht glaubwürdig. Aber ich finde diese Systemkritik und diese, wie ich tatsächlich finde, ja, man kann es als Zynismus sehen, aber eigentlich facettenreiche, relativ objektive, neutrale Beschreibung von Leben und der Maschinerie des Lebens, eigentlich ganz interessant und gefällt mir eigentlich ganz gut. Deswegen bevorzuge ich hier leicht Grand Hotel. The Champ ist natürlich auch ja, dramaturgisch gut gemacht. Ich finde auch von der Länge her, finde ich The Champ besser. Also Grand Hotel hat vor allem zum Schluss, das zieht sich dann doch ein bisschen in die Länge, hätte man ein bisschen kürzer gestalten können. Aber Grand Hotel ist vom Aufbau her mit dem wunderbaren Boxkampf zum Schluss und dass der Vater dann gewinnt, aber danach stirbt, was natürlich sehr emotional ist, noch einfach die Beziehung zwischen ihm und seinem Sohn. Es ist schon sehr schön und rührend dargestellt. Deswegen ist das natürlich auch ein sehr guter Film, der auch den Oscar verdient gehabt hätte. Ja. Punkt. Soll ich noch was dazu sagen? Nee, ich übergebe dir das Wort.
Du kannst natürlich alles sagen, wie du willst. Aber es ist wirklich faszinierend eigentlich, dass wir hier einen Film haben, wo schon damals, also ich wollte eigentlich vorhin im Vorfeld nachschauen, ich habe es leider nicht mehr geschafft, aber es ist tatsächlich interessant zu sehen, ein Film, der so 2 Stunden gerade mal hat, Grand Hotel, also so 115 Minuten oder so in der Richtung, würde ich sagen, vielleicht sogar 119. Ich kann mich erinnern, es gibt eine Kritik, die sagt, boah, das ist so lang, der Film mit den 2 Stunden.
Ich kann es verstehen, ich kann es völlig, ja.
Genau. Variety schreibt Extreme Lengths of Nearly 2 Hours. Also es ist durchaus interessant, also ich schreibe es positiv, also das ist sehr schnell, rasant, geht eine Geschichte in die andere über, wirkt fresh und so. Aber es ist spannend, hier mit unseren Verschiebungen von immer, wie lange ein Film sein darf. Also, dass wir einfach in diesem frühen Talkie-Phase eigentlich viel mehr so 90 Minuten gewöhnt sind, bis 100 Minuten lang Filme. Und das ist so ganz im Kontrast zu den Filmen, die 10 Jahre davor gedreht worden sind, die dann so die 4-stündigen Epen sind. Und das ist so wunderbar, wie sich es immer wieder verschiebt. Und ich meine, selbst wir, die ersten Filme, die wir geschaut haben, ich glaube, da waren schon ein paar 130-minütigen dabei, also bei den ersten Stummfilmen, die wir geschaut haben, im ersten Jahr von Oscars. Das heißt, das ist faszinierend einfach, wie das sich immer verändert. Und es ist halt eine neue Struktur, die ganz untypisch ist für die Zeit tatsächlich. Und da muss ich noch ein bisschen was gewöhnen dran. Und das ist, glaube ich, dem würde ich auch zustimmen. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, ich würde auch sagen, das, was ich habe den Film gesehen vor ungefähr 10 Jahren zum ersten Mal, würde ich sagen. Und ich konnte mich nur an das Melodrama von Greta Garbo erinnern. Und das war's. Und ich fand ihn diesmal wesentlich interessanter, muss ich gestehen. Also vor allem auch mit diesen Untertönen. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, dieses, was Garbo am Schluss macht, dieses, was eigentlich das bedeutet für sie, wenn sie das dann erfährt, weil sie will es erfahren, früher oder später. Das ist schon auch interessant, selbst wenn sie wirklich wirkt wie eine Stummfilm-Schauspielerin und es wirkt wirklich so, als wäre es ein Stummfilm, der hier gedreht werden würde, neben dem Haupttum von Talkie, wie als wären 2 Ehren, die ineinander verschmelzt werden. Das ist irgendwie interessant. Gleichzeitig wirkt es sehr merkwürdig, weil die Stile der SchauspielerInnen eigentlich nicht miteinander eine Kohärenz entwickeln. Kann man jetzt positiv sehen, so was ich versucht habe zu argumentieren, kann man auch negativ sehen. Aber es stimmt, also das, was mir vor allem gefällt hat, ist tatsächlich das Ende. Also ich finde, diese letzten 15 Minuten sind so stark und helfen immens, um nochmal viel Emotionalität zu geben. Also früher, da habe ich einfach noch Kringelein wirklich als Star gesehen und alle anderen so, ja, interessante Figuren. Aber dieses Ende hat dem Ganzen schon mehr gegeben. Einen anderen Star, den ich wirklich nochmal hervorheben ist dieser Cedric Gibbons. Ich muss echt sagen, das Hotel schaut total toll aus. Diese Aufnahmen, also vor allem Matthew Kennedy, der Biograf von Edmund Goulding, der eine Biografie geschrieben hat über Edmund Goulding, meint so, ja, das, was er macht, ist, er schaut nicht in die Kamera rein, er schaut eigentlich nur, was die Schauspielerinnen machen. Und es sieht sich für die Kamera nicht. Und das merkt man auch. Der Film ist von den Bildern her eher sehr einfach gehalten. Und dann gibt es aber immer Momente, die dann doch herausragen. Und einer Moment ist so ein faszinierende Einstellung, wo einfach man in der Mitte die Eingangshalle sieht von dem Grand Hotel und rings um diese Mitte herum lauter die Galerien von den, die Balkone von den verschiedenen Stockwerken. Das ist ein total toller Shot. Wirkt auch total irreal und ist auch irreal natürlich, weil das wurde nicht so aufgenommen. Aber ich kann nicht sagen, wie es aufgenommen worden ist. Ich dachte, das ist ein Matte Painting, aber die Figuren bewegen sich darin. Das heißt, es muss eine Rückprojektion sein, aber ich kann ihm nicht sagen, wie sie es rückprojiziert haben. Es ist wirklich eine Wow, also total toll. Und es gibt immer wieder solche Einstellungen, auch zum Beispiel im Balkon draußen, die die Höhe zeigen. Die Kamera macht mehr mit diesem Art-Design, als man, oder also dem Set-Design, was man sich denkt. Auch die, zum Beispiel diese Einfach-Szene, wo man in der Schaltzentrale sitzt und man die Köpfe, die Hinterköpfe der einzelnen Personen sieht, die die Schaltung zwischen den verschiedenen Telefonleitungen machen. Das ist auch irgendwie interessant. Vor allem, wenn es nochmal reiteriert wird am Ende, was schon für ein Science-Fiction-Film ausschaut, so eine leere Raum, wo nur diese, wo drei Leute sitzen und diese Schaltung bedienen, am Anfang ganz hektisch alles und dann in der Nacht einfach reduziert und dann nur so, was, ein Mord? Nein, Witz, was ein Witz, was, ein Mord? Also, faszinierend. Aber ich muss sagen, tatsächlich, um mit uns zu umkehren, ich finde Champ, ich finde, es ist so unendlich berührend, die Geschichte zwischen Dink und Andy. Ich muss sagen, ich habe ein großes Herz für Vater-Kind-Geschichten, jetzt noch mehr mittlerweile. Und ich muss einfach sagen, der Film, King Vidor ist ein toller Regisseur und wie er allein diese Anfangsmomente, wo die Kameraeinstellung, wie er trainiert, wie man den Andy von hinten sieht und die Kamera hat eine sehr starke Unschärfe im Hintergrund, also sehr shallow, die Tiefenschärfe, und fokussiert ganz stark auf seinen Hintern und seinen Bauch, wie er sich langsam bewegt. Und im Hintergrund sieht man den Dink und alle anderen, die sagen, ah, komm, na komm, oder ich weiß nicht, es ist auch visuell, finde ich, sehr interessant gelöst. Und das explodiert, diese beiden Stränge, dass ich visuell es sehr verspielt finde, wie zum Beispiel in ihrer Wohnung, wenn der Dink aufsteht und die Kamera ihn begleitet und wie da verschiedene Kadragen durch die Kameraverschiebung aufgemacht werden. Das ist sehr moderner Zugang und ich finde, Kivido hat einfach eine sehr lebendige Kamera noch aus der Stummfilmzeit reingerettet in die Talkies-Zeit und das ist wirklich schön und das ist natürlich noch ein bisschen im Boxkampf, aber da tatsächlich weniger. Aber diese Tragik am Ende, wo Dink sagt, ich möchte den Champ haben und alle versuchen zu trösten. Ich muss sagen, mit meiner eigenen Erfahrung, ich habe zwei Kinder und das eine Kind ist noch so, dass es zu jung ist, dass das sein kann, aber das andere Kind ist halt mittlerweile über 2 Jahre alt und ich muss sagen, das trifft so einen Kern bei mir, wo das Kind immer sagt, ich möchte den Champ, alle versuchen ihn zu trösten und die Kamera ist auf seiner Höhe und fährt mit ihm mit, es ist so ein Wahnsinn und immer wieder, Cooper ist so toll in dieser Rolle, aber auch diese Beziehung mit Andy macht das einfach aus, dass es überhaupt funktioniert, dass sie im Bett miteinander kuscheln, dass Andy ihn zudeckt, aber nimmt dann dem Dink die ganze Decken weg und dann kuschelt sich Dink zu ihm an seinen Rücken. Es ist so ein schöner Film über eine Vater-Kind-Geschichte, Vater-Sohn-Geschichte, wie man sie einfach lange nicht mehr sehen würde nach dieser Zeitperiode. Das ist so im starken Kontrast wie der letzte Vater von einem Film von King Vidor, wie wir gesehen haben, nämlich bei The Crowd, wo der Vater, eine Flasche ist. Aber so viel am Schluss, das bemerkt, dass er eine Flasche ist. Und hier ist eine Flasche, wir wissen es, und er ist ein Verlierer. Und auch diese Tragik einfach, dass er in den Tod geht, nur um einmal wirklich das zu erfüllen, was der Dink in ihm sieht, diese Größe zu erfüllen, die Dink in ihm sieht, die er natürlich nie erfüllen kann, weil er einfach ein Verlierer eigentlich ist, weil er ein Alkoholiker ist, weil er ein Spieler ist, weil er eigentlich nicht mehr der Champ ist, weil er niemals der Champ, er war vielleicht mal der Champ, aber das ist Jahrzehnte her, gefühlte Jahrzehnte natürlich. Und es ist so tragisch und Frances Marion, die Autorin dieser Geschichte, macht es so pointiert, diese beiden Figuren zu zeichnen. Ich muss sagen, ich habe allein, wie ich wieder darüber nachgedacht habe im Film und nur gelesen habe, diese Word, I want a champ, das tut mir richtig im Herz weh. Also, das heißt, all Cooper ist zu süß in seinem Spiel. Diese Momente können manipulativ sein, meinetwegen, aber sie sind so treffend für die Beziehung, die diese beiden Figuren hatten miteinander. Und darum finde ich diese am Schluss, wo er am Schluss sagt, Mami, und in die Arme von Linda sich schmeißt, auch falsch einfach. Das ist einfach falsch. alles mit zwischen den beiden.
Aber er liebt Sekunden. Beide. Er liebt er merkt dann einfach.
Jo. Also ich muss sagen, für mich ist Linda halt einfach keine Figur. Linda taucht auf einmal auf, per Zufall in Tijuana, wo per Zufall ihr Mann, ihr ehemaliger Mann und ihr Sohn sind, was sie nicht gewusst hat. Per Zufall im selben Rennstall spricht sie ihn an. Es ist alles so contrived einfach. Und irgendwie, für mich ist halt die Beziehung zwischen den beiden so stark, dass das alles andere eigentlich verblasst dagegen, die Beziehung mit den anderen Figuren. Und das ist auch allein die Tatsache, wie versucht hat, das Kind haut ja auch ab immer wieder von der Mutter. Und das ist auch irgendwie nett, weil es irgendwie klar zeigt, wie einfach, was für eine innige Beziehung er mit seinem Vater teilt. Und es gibt einen Moment in der Zelle, wo er zwischen den Zellenstäben schaut und auch immer mehr zum Weinen beginnt, weil da Andy sagt, ich brauche dich nicht mehr, ich will dich nicht mehr. Und nachher schlägt er gegen die Wand immer wieder, weil er einfach nicht mehr will. Also es ist melodramatisch, exploitativ, wie es so geht, aber es hat bei mir wirklich gewirkt, weil die beiden, auch wenn sie sich hinter den Kulissen nicht verstanden haben, auf der Kamera im Film so eine Chemie haben, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe in einem Film dieser Zeitperiode. Ja, also ich muss sagen, ich bin hin und weg von The Champ. Ist noch immer kein perfekter Film und ist auch nicht der beste Film von dem Jahr, muss ich sagen. Aber trifft für mich weit. Es übertrifft eindeutig Grand Hotel für mich. Grand Hotel ist faszinierend und wie ich viel besser als ich in Erinnerung hatte. Aber The Champ, oh, dieser Film. So, das war mein Liebgesang an den Film, den ich einfach jetzt loswerden musste. Darum sage ich auch, ich konnte ihn gar nicht so fertig machen, außer Linda und ein paar Sachen, die so ein bisschen eigenartig sind. Aber es ist diese Hauptgeschichte zwischen den beiden und wie das emotional, was für ein Outcome es hat, einen emotionalen, wie emotional ist einfach am Schluss, in was es kulminiert, das ist einfach so toll.
Ja gut, eigentlich kann ich dem gar nicht mehr viel hinzufügen, ja.
Außer, dass du Grand Total viel besser gefunden hast.
Ja, ich meine, ja.
Nee, es passt schon, du darfst Grand Total besser finden, keine Sorge.
Naja, ich wollte jetzt,
ich habe ja keine Kinder.
Ich habe auch kein Hotel, also da kannst du nicht. ich wollte jetzt, ich meine, du hast schon recht, ich wollte kurz zu bedenken geben oder fragen, hey, wie realistisch ist denn die von Jackie Cooper verkörperte Figur? Aber eigentlich gar nicht so unrealistisch, stimmt schon. Eigentlich ist es schon schön oder glaubwürdig zu sehen, weil gerade in dem Alter, vielleicht ein bisschen früher, andererseits, ich meine, in dem Film wird ja auch erwähnt, dass er irgendwann mal in die Schule gehen soll, der Dinky. Das würde ja vielleicht darauf hindeuten, dass er jetzt noch ein bisschen jünger ist als diese 10 Jahre, die er Schauspieler ist. Aber also gerade in dem Alter, das ist ja schon so ein Alter, wo man dann irgendwie sich hyper mit den Eltern identifiziert und auch die Verhaltens- und Ausdrucksweisen und Gestik und Mimik und so von denen übernimmt. Also so unrealistisch ist das gar nicht. Und er kennt ja auch nichts anderes, deswegen ist das sogar psychologisch gesehen plausibel, denke ich. Und eigentlich, ja, also stimme ich dir zu, ist schon auch ein guter Film. Ich fand nur Grand Hotel thematisch ein bisschen vielfältiger. Aber wie gesagt, auch teilweise unglaubwürdig, ein Klamauk. Artig
und freiwillig. Ich würde eben sagen, beide haben ihre Artificialitäten auf unterschiedlichen Arten einfach. Das würde ich auch auf jeden Fall hervorheben. Da habe ich auch einfach gesagt, dass so manche gegenwärtige Rezensionen da immer kritisieren, dass man irgendwie Barry und Cooper irgendwie nicht so können. Aber ich würde sagen, das ist einfach der Zeit geschuldet irgendwie und ich kann mich dem gut annähern.
Also ich finde nicht so. Dass die beiden keine Chemie hatten, finde ich, merkt man gar nicht so.
Nee, Chemie. Also ja, genau, das merkt man überhaupt nicht. Also, dass sich hinter den Kulissen überhaupt nicht interessiert waren aneinander. Also Cooper schreibt auch, dass er eigentlich überhaupt nicht so interessiert war an Beery und hat ihn geduldet, mehr oder weniger. Mhm. Und beide irgendwie haben sich gegenseitig geduldet, toleriert irgendwo. Was man überhaupt nicht spürt, was auch faszinierend ist. Gute Schauspielerin, muss man sagen, einfach dann. Aber im Kontext von Dings ist halt die andere Artificialität, wie die Geschichte aufgebaut ist, wie einfach das alles so ein bisschen. Aber man kann es ja direkt benennen. Es ist de facto das eine extrem. Also man kann es auch so sagen, beides sind fasziniert von Klasse, wieder mal. Also ich weiß, ich betone das jedes Mal, aber ich finde, man spürt das schon stark, wie Klasse in dieser Zeit so richtig zum Thema wird, so richtig stark zum Thema wird. Wir haben es schon vorher immer wieder gehabt, aber hier in diesem Gegenüber von den beiden Filmen ist es eklatant einfach. Wie du sagst, es ist eine Kapitalismuskritik sondergleichen, die einfach in dem Film Grand Hotel steht und auch in anderen Filmen ist eigentlich klasse, immer ein Thema. Es ist einfach die Sicherheit bei der Mutter gegenüber das heruntergekommene Leben beim Vater eigentlich, der einfach nur in Spelunken abhängt in Tijuana und dort noch, sagen auch hier, noch die Prohibition, während sie in den USA, die in den letzten Monaten ist de facto, dort einfach sein Alkoholkonsum sich dem hingibt einfach. Das ist so die Idee, was ist richtiges Leben, was ist vor allem wichtig für das Kind halt auch. Das heißt, es ist irgendwie klasse, kommt so ganz stark rein, auch vor allem, was natürlich auch mit dem Erfolg reinkommt von dem Protagonisten Andy, der ja immer wieder vom Erfolg träumt, um es eben seinem Kind zu schenken, eigentlich den Erfolg. Also, ja, wir machen dann ein Apartment, ein großes Apartment mit allem drum und dran und natürlich wird das nie stattfinden. Das geht einfach nicht.
Ja, stimmt, das ist aber eigentlich das Rührende. Eigentlich ist die Hauptmotivation von dem Andy, dass es seinem Sohn gut geht und dass er ihm was mit auf den Weg geben kann. Ja, ihm geht es ja gar nicht so sehr, zumindest nicht primär um ihn selbst, sondern um seinen Sohn, dass der gut aufwächst. Das stimmt.
Genau. Genau, und letztlich schafft er es einfach nicht. Letztlich ist er halt durch seine Süchte vollkommen verdammt eigentlich. Also sowohl Alkoholkonsum als auch Spielsucht. Also er gewinnt ihm ein Pferd, The Little Champ, was natürlich Dink liebt, und er verspielt es dann. Und irgendwie auch das wieder, diese Szene, wo er einfach, wir beginnen ihn, wie er ganz am Höhepunkt ist beim Spielen und total viel Glück hat. Und Dink legt sich schlafen auf einem Spieltisch und Stunden vergehen, die Kamera, auch wieder wunderbare Überblendung oder sowas war da, und plötzlich weiß er nicht, was er tun soll. Er hat einfach das dem Dink, sein das Wichtigste für Dink verspielt, und jetzt weiß er nicht, wie er das ihm sagen soll. Und er sagt es ihm einfach nicht und er kann es irgendwie nicht sagen. Also es ist auch das so eine tolle Szene gewesen. Also es ist wirklich interessant. Aber um einen kleinen letzten Punkt aufzumachen, nicht mal Punkt aufzumachen, aber sondern eher einen Hinweis zu geben. Frances Marion war eigentlich engagiert von Thalberg, von den Produzenten, das zu schreiben. Und Thalberg hat gesagt, ach, mach mir doch von Wallace Barry ein Star-Vehikel, wo Wallace Barry wirklich auftreten kann, ein Old-Fashioned-Western mit ihm, vielleicht in Mexiko gespielt. Marion geht mal nach Tijuana, nach Ensenada und so und versucht so ein bisschen das zu überlegen, wie sie den Western schreiben könnte. Und dann kommt diese Szene einfach, und das zitiert sie einfach in ihrer Biografie oder halt eine Biografie, die halt über sie geschrieben worden ist. Looking down the grubby little streets with their mix of souvenir stands and booths with brightly painted pottery and restaurants and bars. Francis watched as, Zitat, the door of a saloon was flung open and a big drunk staggered out. Zitat Ende. A string of men and youngsters followed him, and then one boy ran through the crowd to hold up the staggering man. In a voice much larger than his size, the boy admonished the group to get out of the way. Zitat. Can't you see the champ needs some air? Zitat Ende. Und das beschreibt Marion so als Inspirationsquelle. Und es ist so, mein Gott, das ist einfach dieser Film. Das fand ich total faszinierend. Muss ich einfach gestehen, wollte ich jetzt hier an der Stelle nochmal so teilen, einfach um so den Abschluss für diese Diskussion von diesen beiden Filmen zu haben. Ja, irgendwie lustig, dass Marion da einfach wie ich eine Szene gesehen hat, per Zufall, die einfach diese ganze Geschichte mit sich bringt. Aber ich meine, da kann man natürlich sagen, das ist natürlich vielleicht auch eine Geschichte, die sie einfach erfunden hat. Kann natürlich auch sein. Aber es ist eine schöne Vorstellung, dass sie einfach hier per Zufall über die Geschichte stolpert und dann eine wirklich sehr bewegende, emotionale Geschichte daraus entwickelt hat.
Ja, wirklich, zumindest ein Körnchen Wahrheit wird ja schon dran sein.
Ja, also ich meine, dass die beiden, diese kleine Junge und der Big Drunk, hier nicht dieselben Figuren sind, ist das klar, aber dass sie vielleicht diesen Moment einfach erhascht hat, das wäre total interessant. Ja, dann bleibt einfach nur die Frage. 1932, 5. Oscar-Verleihung. Wir haben jetzt alle 8 Filme gesehen, um vielleicht nochmal ganz kurz herauszuarbeiten, welche das waren. Das waren die beiden Ernst Lubitsch-Filme, die wir...
Komplett vergessen.
ich weiß, dass du es vergessen hast. Die beiden Ernst Lubitsch-Filme, One Hour of You und The Smiling Lieutenant, die wir beide gleich am Anfang gemacht haben. Aerosmith von John Ford und Five Star Final von... ich habe es leider vergessen, wer das war, aber das ist auch nicht ganz so wichtig, wobei ich will es jetzt wissen. von Marvin Leroy, genau, Marvin Leroy. Ich glaube, dir der Aerosmith besser gefallen hat. Dann haben wir Bad Girl gemacht von Frank Borsage natürlich und dann Shanghai Express von Sternberg und dann diese zwei letzten Filme, Grand Hotel und natürlich The Champ, Grand Hotel, der offizielle Gewinner von diesem Jahr. Patrick, ist Grand Hotel der Gewinner dieses Jahres oder nicht?
Schwierig, schwierig. Es ist nicht ganz ungerechtfertigt. Ich kann damit schon konform gehen. Ich glaube aber, wenn ich den Gewinner wählen dürfte, müsste, könnte, dann würde meine Wahl auf Shanghai Express fallen, weil der einfach durchgängig gut gemacht war, interessante Charaktere hatte, auch wieder so, ja, schon gesellschaftskritisch unterwegs war, also interessante Messages und gute SchauspielerInnen, auch sympathische SchauspielerInnen. Ja, also Shanghai Express ist da mein Favorit.
Und wie ich ein Wunder, wir gehen d'accord miteinander. Ich glaube, wir sind andere Filme, glaube ich, haben wir auf Platz 2. Vielleicht hast du Grand Hotel tatsächlich auf Platz 2. Könnte es sein vielleicht? Fragezeichen?
Ja, doch, durchaus möglich, ja.
Bei mir wäre es The Champ tatsächlich. Also ich finde Grand Hotel auch großartig. Also faszinierend vor allem in erster Linie. Aber ist für mich noch ein bisschen schlechter. Aber Shanghai Express ist einfach allein filmisch, allein von der Kameraführung und von der Ausstrahlung, die Marlene Dietrich hatten im Film und auch Annie May Wong, wirklich ein Klassiker. Und es hat ja einen großen Grund, warum er dieser Klassiker ist. Und ich glaube, für uns beide würden dieser Film den Oscar gewinnen. Und das heißt, ich weiß nicht, ob wir es schon mal hatten, aber dieses Jahr, wow, beginnt der Chor.
Okay, wir haben die Geschichte gemeinsam umgeschrieben und nominieren hiermit. Küren hiermit nachträglich Shanghai Express zum besten Film des Jahres. Ja, 1933. Bei mir läuft es eigentlich wieder 1933. Aber gut.
Trotzdem war die Nominierung 1932. Also geht's geil. Also die Verleihung war November 32. Also
ja, okay.
Aber wir kommen bald zu dem Jahr, wo das wieder sich kippt und wo wir die Jahre ganz direkt korrespondieren mit unserer heutigen Zeitrechnung. Was es im nächsten Jahr sein wird, werden wir wohl erst sehen werden, aber könnt ihr gespannt sein. Wir werden sicherlich ganz viele neue, spannende Filme haben im nächsten Oscar-Jahr. Und bis dahin, ciao Leute und bis bald.
Ciao, ja, macht's gut und man hört sich. Ciao.
The Jam! I want the Jam! I want the Jam!
Shit.
Mami, Patrick!
Du einfach eiskalt. Ja, komm her. Hier, jetzt bist du gemeinsam bei mir im Luxusleben.
Grand Hotel. Always the same. People come, people go. Nothing ever happens.
Hier, jetzt bist du gemeinsam bei mir im Luxusleben.
Oh, endlich. In München.
Oh! Shit!
Getoxt!
Ja.
Super. Okay. Wenn du bist, kannst du das in München rausschneiden.
Noch habe ich keine Stalker, die mich irgendwie verfolgen oder so. Also.
Ach, sie wissen schon, dass du.
Ich habe irgendwann auch schon gesagt, dass ganz viel Wasser die Isar herunterfließt. Also die aufmerksamen Zuhörer, die werden es eh schon lange gewusst haben.